Gemeinsam besser leben, das ist der Leitspruch der UNIQA. Und die UNIQA Versicherungsgesellschaft ist nicht nur in Österreich sehr stark präsent, sondern auch in Zentral- und Osteuropa gehört die UNIQA zu den führenden Versicherungsgesellschaften. Aber es geht nicht nur um Versicherungen, es geht darum, dass man individuelle Fähigkeiten bündelt, um gemeinsam ein besseres Leben zu schaffen. Und in Zahlen ausgedrückt, in 18 Ländern ist die UNIQA vertreten und auf Tirol bezogen gibt es 40 Standorte, es gibt 292.000 KundInnen in Tirol und darüber hinaus gibt es über 300 MitarbeiterInnen, die in Tirol tätig sind und auch exklusive VertriebspartnerInnen. Und gegenüber von mir sitzt Michael Zentner, der Landesdirektor der UNIQA Tirol. Er ist seit 2011 erfolgreich für die UNIQA tätig und übernahm die Position als Landesdirektor am 1.7.2021. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Michael Zentner. Hallo Michael.
Hallo Robert, danke fürs Gespräch.
Was sind derzeit die größten Herausforderungen, die es gibt in der Versicherungsgesellschaft?
Also Herausforderungen gibt es aktuell einige. Beginnen möchte mit dem ökonomischen Umfeld. Ich glaube, wir alle erleben das auch tagtäglich, das Thema Inflation, das, was uns natürlich alle beschäftigt. Wir erleben das natürlich in der Versicherungswirtschaft sehr stark, auch durch den Schaden, wo wir natürlich tagtäglich auch die Preissteigerungen miterleben, aber natürlich auch das Thema Regulatorik ist ein intensives Thema in der Versicherungswirtschaft. Ein weiteres Thema für uns in der Versicherungsindustrie, das Thema Klimawandel. Wie schaut es mit den Naturkatastrophen auch für die Zukunft aus? Auch da haben wir natürlich entsprechende Beobachtungen, dass diese entsprechend zunehmen. Und ein ganz wichtiges Thema auch demografischer Wandel, der was uns alle betrifft. Einerseits auf das Thema Mitarbeitende. Wie schaffen wir es, entsprechende Talente auch für uns zu gewinnen? Aber auch Zukunftsthemen wie Gesundheit, wie Vorsorge, finanzielle Vorsorge für die Pension und vieles mehr.
Bevor wir jetzt auf die Themen Karriere, demografischer Wandel eingehen oder auch beispielsweise die Gesundheitsvorsorge, wie schafft es eine Versicherung zukünftig zu gewährleisten, dass die Prämien bzw. die Leistungen, die man bezahlt, preislich nach unten gehen?
Also da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Meiner persönlichen Meinung nach wird uns das Thema Automatisierung helfen, Prozesse zu vereinfachen, schneller zu machen und auch Kosten zu sparen. Das andere Thema ist, Schäden zu vermeiden. Und deshalb muss man vor allem in der Versicherung, aber auch als Versicherungsgemeinschaft darauf ein Auge und Wert legen, entsprechende Präventionsmaßnahmen zu setzen, um bestmöglich auch Schäden zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten.
Da meinst du jetzt insbesondere zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge, oder?
Das ist natürlich auch möglich in der Gesundheitsvorsorge. Wir sind natürlich alle als Gesellschaft auch betroffen, dass die Gesundheitskosten stark steigen, auch in Zukunft. Wenn man sich anschaut von den gesamten Gesundheitsausgaben, die stattfinden, werden nur 2% für Präventionsmaßnahmen gesetzt. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, auch in der Gesundheitsvorsorge eben nicht nur das Reparieren zu sehen und wie werde ich wieder gesund, sondern schon viel früher anzusetzen, was kann jeder selber auch machen, um entsprechend lang gesund zu bleiben.
Sind die Gesundheitsausgaben bei einer Versicherung die größten Ausgaben, die es gibt? Oder gibt es Bereiche, die im Versicherungsumfeld größer sind?
Also wir haben ja eine Bestandsaufteilung von Versicherungsprämien und wir können sagen, es ist so rund die Hälfte, wir haben da so ein ausgewogenes Portfolio, die Hälfte unseres Bestandes ist das Thema Schadenunfallversicherung, ein Viertel des Bestandes ist das Thema Lebensversicherung und ein Viertel des Bestandes ist die Krankenversicherung.
Was kann man jetzt speziell auf das Thema Gesundheit gesehen für Präventionsmaßnahmen treffen, damit man zukünftig weniger Krankheitsfälle erleidet, sage ich jetzt einfach mal.
Also wir sehen das Präventionsthema mit dem Vorteil, dass man das breiter aufsetzen muss. Das heißt, es wird auch nicht nur funktionieren, jeden Einzelnen davon zu überzeugen, wie Prävention zu funktionieren hat. Deshalb begleiten wir schon sehr lange Unternehmen, auch im Bezug auf deren Mitarbeitenden zu unterstützen. Das heißt, wir sehen die Chance auch in Zukunft drinnen, dass auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schauen können, wie können sie in der gesunden Haltung der Mitarbeitenden unterstützen. Wir haben dazu ein eigenes Unternehmen auch, eine hundertprozentige Tochter, Mavi heißt dieses Unternehmen. Das haben wir auch schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Wir begleiten in dem Unternehmen rund 150 Arbeitgeberinnen mit ca. 120.000 Mitarbeitern dahinter zum Thema Diagnostik, wie kann man wirklich auch entsprechend die Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz unterstützen. Wir haben das Thema physische Gesundheit, weil wir haben ja auch alle teilweise sehr wenig Bewegung und Bewegung ist essentiell natürlich zur gesunden Haltung. Das heißt, auch da begleiten wir mit verschiedenen Programmen einfach das Thema Aktivität, Bewegung zu unterstützen. Aber ganz ein wichtiger Punkt ist auch das Thema mentale Gesundheit. Wir merken die Zunahme natürlich an psychischen Belastungen und auch da sind wir der führende Anbieter im betrieblichen Gesundheitsmanagement zum Thema mentale Gesundheit und versuchen auch da die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu unterstützen, Angebote für deren Mitarbeitenden zu stellen. Und der Vorteil ist natürlich, bei zufriedenen Mitarbeitern geht es natürlich den Unternehmen dann auch gut.
Ist das speziell nur für Unica-Kunden gedacht oder kann Mavi jedes Unternehmen in Anspruch nehmen?
Das Unternehmen kann jeder Kunde, unabhängig, ob es jetzt eine Zusammenarbeit mit Unica bereits gibt, kann Mavi jedes Unternehmen in diesem Bereich unterstützen.
Und wenn jetzt ein Unica-Kunde Mavi verwendet, geht ihr proaktiv auf die verschiedenen Kunden und Kundinnen zu, die ihr im Portfolio habt und sagt, wir haben Mavi, oder ist das Wissen, dass die Kunden bereits, dass es Mavi gibt?
Also unsere Stärke ist natürlich unsere Nähe zu den Kundinnen und Kunden und unser Ziel ist, uns vom Versicherungsunternehmen zum ganzheitlichen Gesundheitsanbieter zu entwickeln. Und dazu gehört eben auf der einen Seite das Thema Versicherung anzubieten und alle Möglichkeiten auch der Risikogemeinschaft auszuschöpfen, aber eben auch zusätzliche Gesundheitsangebote zu verwenden, einerseits über Mavi. Wir versuchen aber uns auch in der Versicherungswelt natürlich weiterzuentwickeln. Ein Beispiel kann ich jetzt auch nennen. Wir haben jetzt mit Merz eine Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Krippenbrücke, wo wir ein eigenes Produkt ausgearbeitet haben. Das nennt sich akut versorgt. Da geht es eben um Dienstleistungen, also um akute Versorgung für unsere Kundinnen und Kunden außerhalb der Hausarztordinationen. Oft geht es eben darum, eben auch die Verlängerung, also wenn keine Ordinationszeiten stattfinden, oft eben abends oder eben auch an Wochenenden oder an Feiertagen. Und da haben wir jetzt eine Kooperation auch aufgestellt, um genau für diese hausärztlichen Tätigkeiten ein zusätzliches Angebot zu schaffen, wo sich unsere Kundinnen und Kunden hinwenden können.
Sind mehrere solche Kooperationen angedacht?
Also diese Kooperation findet bereits in mehreren Bundesländern statt und jetzt bin ich eben auch sehr stolz darauf, dass es uns auch in Tirol gelungen ist und in Innsbruck gibt es natürlich dann eine entsprechende Möglichkeit, auch verschiedene Regionen da mit zu bespielen.
Gesundheit ist ja ein großer Begriff und Gesundheit kann man ja auf verschiedene Bereiche auslegen. Wie schafft man es als Landesdirektor, ein gesundes Betriebsklima zu bewahren oder aufzubauen?
Ja, das sehe ich natürlich in der Verantwortung der Führungsaufgabe. Und so wie du erwähnt hast, ich bin jetzt in der Verantwortung seit Juli 2021, bin aber seit 2011 im Unternehmen. Und es ist ein ständiger Weiterentwicklungsprozess. Und ich sehe das bei uns in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess. Wir sind Dienstleistungsbetrieb. Das heißt, für uns sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter das wichtigste Kapital. Und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahren viele Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen auch weiterzuentwickeln. Das heißt, es gehört für uns auch der Karriereweg dazu, aber es gehört auch das Arbeitsumfeld dazu. Und auch hier gibt's viele Veränderungen und auch natürlich Erwartungen an einen attraktiven Arbeitgeber und da arbeiten wir ganz intensiv dran. Und wir werden auch heuer unsere Landesdirektion an ein neues Arbeitsumfeld anpassen. Das heißt, die Entscheidung ist auch getroffen, diesen Standort auszubauen und an das Thema New Way of Working auch anzupassen. Das heißt, unsere Arbeitsplätze werden auf den modernsten Stand angepasst, aber natürlich auch flexible Arbeitszeitmodelle. Wir haben das Thema natürlich auch wie Homeoffice, aber wir werden auch mehr Kollaborationszonen einrichten. Wir werden Working-Cafés haben zum gemeinsamen Austausch. Und man muss, und das ist, glaube ich, auch das, der Ansatz dazu, man muss natürlich auch auf die neuen Rahmenbedingungen reagieren und deshalb sind wir da bereit, noch einmal in den Standort auch zu investieren und die Kolleginnen und Kollegen vom Außendienst, von einem zweiten Standort dann auch in der Landesdirektion unterzubringen und damit auch den Betrieb und den Vertrieb noch näher zusammenzuschließen, um einfach den Kunden noch mehr in den Mittelpunkt auch zu bekommen.
Wenn man in einen Standort investiert, stelle ich mir jetzt gerade die Frage, welche Rolle spielt die Unica in der Versicherungswelt in Tirol?
Also wir sind als Unica die klare Nummer eins. Wir haben die Marktführerschaft, sind auch führender Gesundheitsversicherer und ich sehe uns immer so als Nahversorger in der Region. Wir betreiben mit unseren 220 Mitarbeitern und Vertriebspartnern insgesamt 40 Standorte und sind da einfach, unser Schlüssel ist die persönliche Beratung vor Ort, vor allem zu den komplexeren Beratungen oder auch in der Vorsorgeberatung.
Wie gewährleistet man eine gute Beratung? Also wie gelingt das? Gibt es da eine eigene Ausbildungsakademie für Neulinge, für Quereinsteiger?
Wir geben auch immer wieder die Möglichkeit, Quereinsteigern bei uns anzufangen. Also wir sind ja auch in einem laufenden Vertriebsprozess drinnen. Wir haben eine entsprechende Ausbildung, die was mit dem Bildungswerk der österreichischen Versicherung, mit dem Versicherungsfachmann dann auch abschließt. Wir haben ein entsprechendes Qualitätskriterium auch mit Vorprüfungen und mit Standards im Unternehmen. Ganz wichtig ist, dass man auch das mit der Praxis kombiniert. Das heißt, auch hier bieten wir verschiedene Mentoring-Modelle an, dass unsere arrivierten Mitarbeiter, auch die jungen Kolleginnen und Kollegen, entsprechend in den Beruf einführen und unterstützen. Und die persönliche Beratung ist vor allem im Versicherungsgeschäft Vertrauensangelegenheit. Und deshalb werden wir auch weiterhin hier investieren und unsere Kolleginnen und Kollegen ausbilden und weiterbilden.
Es heißt ja ab und zu im Versicherungskontext, dass ja so eine geistige Brandstiftung geleistet wird gegenüber Kunden und Kundinnen, dass man versucht, über den Schmerz zu verkaufen, Negativszenarien darzustellen, dass man schon eher über den Schmerz verkauft. Was ist dein Zugang diesbezüglich oder wie würdest du den Zugang der Unica bezeichnen? Wie ist deren Beratungsansatz?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, die entsprechenden Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse einzugehen und den Bedarf aufzuzeigen. Wir sind natürlich auch immer in einem gewissen Spannungsfeld, wie viel ist der Kunde auch bereit, natürlich für diese Risikoabdeckungen auszugeben. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dann in der persönlichen Beratung auch entsprechend zu priorisieren, auf die einzelnen Bedürfnisse eben von den Kundinnen und Kunden einzugehen und nach deren Wertehaltung und Interesse nachher entsprechend auch die Lösungen anzubieten.
Du hast vorhin angesprochen, dass es ja Mentoring-Programme gibt von MitarbeiterInnen, die bereits länger bei der Unica tätig sind. Wer war dein Mentor oder deine Mentorin? Du bist seit 2011 bei der Unica. Wie war das damals? Und warum bist du auch so lange in der Unica geblieben und bist nach wie vor in der Unica? Also was hat dich dazu verleitet, immer dran zu bleiben, dich hochzuarbeiten und der Unica treu zu bleiben?
Ich glaube, ich habe immer das Glück gehabt, dass in der Vergangenheit immer Menschen in meinem Umfeld gehabt haben, die was mich entsprechend gefördert und unterstützt haben, die was vielleicht auch ein gewisses Potenzial erkannt haben und mir immer wieder auch Möglichkeiten gegeben haben, mich weiterzuentwickeln. Also 2011 habe ich begonnen in der Agenturbetreuung, wo ich mit Selbstständigen Vertriebspartner in unseren Generalagenturen zusammengearbeitet habe, entsprechend da auch meine, ich sage jetzt mal, meine Vertriebsleidenschaft einbringen haben können und habe dann auch bereits schon 2017 die Möglichkeit erhalten, dann als Regionalleiter nicht nur für den Generalagenturvertrieb, sondern auch für den Außendienst und schon das erste Mal Führungskräfte zu führen erhalten. Und das ist mir einmal ganz wichtig, dass ich laufend mich weiterentwickeln kann, dass ich mich einbringen kann. Und ich habe, wie gesagt, immer die Möglichkeiten auch bekommen, das in die Tat umzusetzen.
Wie waren 2017 deine Leadership-Ansätze und wie sind sie heute? Was hat sich da getan? Ist ja schon eine gewisse Zeit dazwischen, würde ich sagen.
Ja, also das war natürlich eine Riesenherausforderung, so von der Betreuungstätigkeit und von der Unterstützung, das erste Mal in die Führung zu gehen und entsprechend dann auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ich habe mich schon von bestimmten Management-Ansätzen jetzt auch zum Leadership weiterentwickelt. Also für mich so ein ganz wichtiges Thema ist auch dieses Positiv-Leadership. Einfach immer, man kennt ja die Modelle auch dazu, aber sich das immer wieder, ich sage, in Erinnerung zu rufen und zu schauen, okay, wo kann ich meine Mitarbeitenden, wo kann ich wirklich stärken, aber auch das Thema Eigenverantwortung, Selbstwahrnehmung, wie gehe ich mit Emotionen um, wie entwickle ich Dinge weiter, wie schafft man es auch, einen Sinn in der Arbeit zu vermitteln und das aber auch mit Zielen zu verbinden, den Fortschritt zu erkennen und für mich ganz ein wesentlicher Punkt da, die Erfolge zu feiern und das Positive sichtbar zu machen. Also wir sind ja geprägt davon, dass man natürlich ganz automatisch immer die negativen Dinge erkennen und da aber bewusst den Blick auch auf das Positive. Nicht nur, aber auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Denkst du, man kann Ziele erreichen, ohne zu hart zu sich selbst zu sein?
Ja, ich glaube, dass man natürlich Ziele erreichen kann, ohne mit sich selbst hart zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, es ist die Ausrichtung wichtig. Also jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, dann gibt es Dinge, die was ich mir vornehme, wo ich sage, mit dem werde ich mich heute beschäftigen. Und es gibt halt andere Dinge, die auch zu machen sind. Ja? Und ich glaube, das ist so das, was ich vermitteln will, dass man sich die Dinge, wo man glaubt, dass es gut investiert ist, dass man den Fokus auf diese legt und andere Dinge dann zwar auch zu erledigen hat, aber den Fokus auf das Positive hat.
Wie werden Ziele eigentlich gesetzt? Also kann die Landesdirektion Tirol oder kannst du für Tirol eigenständig Ziele bestimmen und vorgeben oder wird das auch zum Teil von der Unica-Gruppe vorgegeben und vorgelebt? Weil die Vision würde ja wahrscheinlich von der Unica-Gruppe, die ganzheitliche große Vision kann ich mir vorstellen, dass die von der Unica-Gruppe vorgegeben wird und ausgearbeitet wird, oder?
Genau, also natürlich, wir arbeiten in einem Konzern, es gibt entsprechende Rahmenbedingungen, die was vorgegeben sein und meine Verantwortung in Tirol ist es genau, diese Ziele auch natürlich zu verfolgen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit dem Team, was ich rund um mich habe, das gemeinsam zu verfolgen. Wie ich das organisiere, kann ich natürlich auch teilweise selber gestalten. Und das ist mir auch ganz wichtig, da sind wir wieder in der Wirksamkeit und in der Selbstverantwortung, dass man mit der Kompetenz vor Ort, aber auch mit der Wirksamkeit und mit der Beteiligung dran auch selber gestalten darf und kann.
Rückblickend betrachtet von 2017 bis jetzt in das Jahr 2024, würdest du sagen, dass sich die Einstellung gegenüber Eigenverantwortung bei den diversen Menschen, bei den verschiedenen Menschen verändert hat, dass man weniger Eigenverantwortung mittlerweile übernimmt oder hast du sogar festgestellt, dass man mehr Eigenverantwortung mittlerweile übernimmt?
Ich glaube, es gibt da keine Pauschallösungen dazu. Die Frage ist immer, wie positioniere ich mich selbst dazu? Was lasse ich zu? Welche Rahmenbedingungen setze ich? Wie fördere ich natürlich auch Eigenverantwortung? Und vielleicht auch ein Thema, was ich selbstkritisch bei mir einmal betrachten darf, wo Hilfe, wo ich vielleicht gar nicht helfen soll. weil im Endeffekt jeder natürlich auch seine Ziele selbst erreichen will und sich weiterentwickeln kann etc. Also von dem her, ich glaube, man muss die Mitarbeitenden an dem Start oder bei dem Punkt abholen, wo sie gerade sind, unterstützen da, wo es notwendig ist, aber im Endeffekt natürlich schon auch die Bereitschaft haben, loszulassen und es darf auch jeder mal einen Fehler machen.
Wann hast du zum letzten Mal zu wenig Eigenverantwortung übernommen? Bei dem es besser gewesen wäre, dass du Eigenverantwortung übernimmst.
Also ich fühle mich zu 100%ig verantwortlich, was ich tue, jeden Tag. Und ich möchte auch nicht, dass jemand anderer die Verantwortung für mich übernimmt. Vielleicht ist das eine Persönlichkeitssache. Ich persönlich hätte ein Problem damit, wenn ich nicht selbstverantwortlich handeln kann. Und auch wenn ich Fehler mache, ich stehe zu den Fehlern, die was ich mache. Ich versiege es auch nicht immer negativ. Also das ist dann ein Feedback, das, was man haltet, woran man erkennen kann, dass es so nicht funktioniert und man soll es vielleicht dann anders versuchen. Ja.
Wie gehst du mit Rückschlägen um oder was gibst du auch deinen Kollegen und Kolleginnen mit auf die Reise, wenn mal Ziele nicht erreicht werden, wenn es mal Fehler gibt, wenn es einmal Rückschläge gibt? Was ist so deine Zauberformel, was ist dein Geheimrezept, um mit Rückschlägen umgehen zu können? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade im Versicherungsbereich, dass ja täglich neue Herausforderungen kommen.
Also für mich der wichtigste Punkt ist, an die Themen dran zu bleiben. Man darf nicht zu früh aufgeben und es geht ums Aufstehen und ums anders zu probieren. Also das ist bei uns auch ein ständiger Prozess natürlich. Wir sind auch in einem Wandel. Es ist jetzt ja nicht dieser Change-Prozess, von dem man oft spricht, sondern es ist ja wirklich in der Wirtschaft eine gewisse Transformation, die was auch stattfindet. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, einfach dran zu bleiben und die Dinge dann so lang zu probieren, bis es funktioniert.
Wann lässt du dann los? Weil wenn man sagt, okay, man bleibt immer dran, irgendwann kommt man ja vielleicht drauf, ja, das ist vielleicht gar nicht das richtige Ziel oder der falsche Ansatz. Und wann oder wie gelingt es dir einzugestehen, jetzt muss ich loslassen und einen neuen Weg beschreiten?
Das geht meiner Meinung nach wirklich nur, indem man ganz bewusst Reflexions-Sessions einzieht, um das immer wieder zu hinterfragen, ob man noch am richtigen Weg ist. Und das ist eine bewusste Handlung. Also das geht auch nicht nebenbei, sondern ganz bewusst auch mit den Führungskräften, mit den Teammitgliedern, wo wir uns regelmäßig austauschen und die Ergebnisse uns anschauen und auch schauen, okay, sind wir am richtigen Weg oder wie müssen wir es für die Zukunft gestalten? Ganz wichtig ist für mich immer die Zukunftsausrichtung. Natürlich muss ich einen Referenzpunkt aus der Vergangenheit anschauen, aber es geht immer darum, wie kann ich meine Tätigkeiten für die Zukunft anpassen, wie kann ich Maßnahmen anpassen für die Zukunft, dass es noch besser gelingt. Und das wirklich in bestimmten Abständen ganz regelmäßig auch zu machen.
Was würdest du dir in der Zukunft erhoffen? Also wenn du in 5 Jahren die Zeitung aufschlägst, welche Schlagzeile würdest du dir erhoffen?
Also ich sehe die Versicherung als Risikogemeinschaft, als ganz wichtigen Partner der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und ich würde mir manchmal noch wünschen, dass sich das Image noch weiter verbessert, auch von der Versicherungswirtschaft, weil wir einen ganz maßgeblichen Beitrag auch für das Funktionieren von vielen Dingen beitragen. Und ich würde es mir wünschen, dass wir auf Augenhöhe als Partner von unseren Unternehmerinnen und Unternehmern sein, wo wir sie unterstützen können, auch deren Mitarbeitende noch besser zu servicieren, in Gesundheitsbelangen zu unterstützen und ein zusätzliches Angebot zur Mitarbeiterbindung noch auszubauen.
Ihr habt ja den Claim, überall stehen gemeinsam besser leben. Möchtest du da noch etwas diesbezüglich ausführen? Also wir haben ja jetzt schon sehr viel über die Gesundheitsvorsorge, Präventionsmaßnahmen, Gesundheit im Allgemeinen gesprochen, individuelle Fähigkeiten zu bündeln, die Menschen bei den Bedürfnissen abzuholen. Das hängt ja auch mit Gemeinsamkeit und besser Leben ja für die Zukunft zusammen. Gibt es da noch weitere Aspekte, die unter diesem Leitsatz reinspielen?
Also ich glaube, das Wichtige ist das Gemeinsame. Und das Gemeinsame, das beinhaltet für mich auch, dass jeder einen Beitrag dazu leisten darf. Und wir versuchen das wirklich eben in dieser Gemeinsamkeit auch zu machen. Und ganz wichtig ist mir auch mit den Mitarbeitern, dass wir uns eben auch regelmäßig austauschen, dass wir Formate schaffen, nicht nur offizielle Meetings, sondern auch Platz und Raum schaffen für informellen Austausch. Dass wir uns auf das fokussieren, was bereits da ist. Und das ist extrem viel. Und dass wir Dinge, die was da sind, dann weiterentwickeln und nutzen für ein gemeinsam besseres Leben. Und ich sehe das auch als Arbeitgeber in dieser Funktion, ist es uns extrem wichtig, diese Zeit, die was man auch verbringt, konstruktiv und sinnvoll zu verbringen und entsprechenden Beitrag auch wieder in der Gesellschaft zu leisten und zurückzugeben.
Was ist dein persönlicher Sinn?
Mein persönlicher Sinn ist, dass ich einfach einen extremen Weiterentwicklungstrieb habe und dass ich gern, so wie jetzt auch in meiner Funktion, möchte ich schaffen, dass ich meine Mitarbeitenden und Führungskräfte unterstützen kann in deren persönlichen Weiterentwicklung und dass sie ihre Ziele genauso erreichen können, so wie ich meine Ziele erreichen kann.
Da habe ich jetzt eine ganz spezielle Frage, die mir vor kurzem gestellt worden ist. Wie schafft man es eigentlich, sich ständig wieder weiterzuentwickeln und sich zu optimieren, ohne immer wieder im Widerstand mit dem Jetzt zu sein? Weil ich glaube, dass das ja eigentlich so die Kunst ist, das ganz Schwierige. Und wir haben uns ja vor kurzem schon einmal ausgetauscht und da ging es ja auch um die Themen Achtsamkeit, Meditation, Gegenwart und wie gelingt das? Also wie gelingt das deiner Meinung nach? Weil wenn man etwas optimiert oder Weiterentwicklung betreibt, kann es ja sein, dass das Gedankengut da ist, ich bin im Jetzt nicht gut genug, deswegen entwickle ich mich weiter, damit ich irgendwann besser werde und irgendwann gut genug bin. Aber dieser Punkt tritt ja im Endeffekt nie ein, weil man kann ja immer etwas verbessern, man kann ja immer etwas optimieren. Was ist da so dein Ansatz oder was sind deine Erkenntnisse, Erfahrungen diesbezüglich für die Weiterentwicklung?
Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hast du jetzt auch gesagt, nicht? Das ist die Balance aus, wie schaffe ich es, mit mir selbst im Reinen zu sein? Wie schaffe ich es selbst auch eben nicht nur in diesem aktiven Modus zu sein, sondern auch in einer gewissen Achtsamkeit, einmal vielleicht in einer Passivität, da vielleicht einmal in der Stille zu sein, um einfach auch wahrzunehmen, was ist denn jetzt auch wichtig. Für mich persönlich muss ich sagen, ich sehe diese Weiterentwicklung immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Es geht nicht um das verbissene Weiterentwickeln und ich muss, sondern es geht eher um den verspielten Ansatz, okay, wie könnte es noch gehen? Oder interessant, wenn man mal einen zweiten, dritten, fünften Blickwinkel zu einem Thema erhaltet, interessant, so könnte es auch gehen oder so geht es auch. Und ich sehe es wirklich als Reise und eher als Spiel, in einem positiven Zugang aber. Weil man kann immer was draus lernen. Und auch aus jedem Gespräch kann man immer was Positives auch wieder mitnehmen. Und ich finde es einfach spannend, auch wenn man neugierig bleibt und eben so diesen open-minded im Sinne von, wo sind die Chancen, wo kann man was machen, wie kann man sich entwickeln. Und dieses Lernen zum Beispiel auch, nicht so klassisch, ich muss das und dann ist der Prozess abgeschlossen, sondern in einem ständigen Prozess zu halten und sich einfach auch weiterzuentwickeln.
Es hat eigentlich etwas mit der persönlichen Nachhaltigkeit zu tun, meiner Meinung nach. Also, dass man nicht sagt, okay, da gibt es irgendwie ein Endziel, sondern nachhaltig sich stetig weiterzuentwickeln, weil das kann ja auch sein, dass man sagt, ich trainiere jetzt auf irgendein Ziel hin oder ich will mich jetzt in dem Bereich extrem weiterentwickeln Und das ist ja wenig nachhaltig, weil im Endeffekt betreibt man ja in dem Moment relativ viel Raubbau an seiner eigenen Energie, an seinem eigenen Körper. Es ist fast so, wie wenn es im Winter kalt ist und man sagt, ich habe nichts mehr zum Heizen, jetzt nehme ich die Möbel her. Und im Sinne des Erfolgs verheizen wir quasi den eigenen Körper. Und das ist ja auch meiner Meinung nach eine Form der Nachhaltigkeit, zwar im persönlichen Aspekt, aber dass man sagt, ich entwickle mich stetig weiter, ich bleibe neugierig, ich mache es mit Spaß und Freude. Ich glaube, dass das essentiell ist und nicht irgendwie getrieben zu sein, sondern einfach, okay, diese Neugierde und einfach die Lust, immer wieder was Neues zu entdecken und zu erfahren.
Das spricht ja genau, wie du sagst, auch wieder mit der eigenen Haltung damit zu tun, auch mit der eigenen Gefühlswelt. Wie betrachte ich das? Und nur wenn ich eine positive Stimmung habe, nur wenn ich das grundsätzlich auch mit einer gewissen Gelassenheit vielleicht auch betrachten kann, dann kommen auch neue Ideen, dann kommt auch Kreativität, dann bin ich auch neugierig und offen für andere Blickwinkel und für andere Möglichkeiten.
Was hast du zuletzt gelernt?
Viel. Es ist wirklich bei mir, ich lese auch sehr viel. Das heißt, ich versuche wirklich ständig dran zu bleiben. Was habe ich gerade gelernt? Ich habe gerade ein wirklich extrem spannendes Buch gelesen über das Verhandeln. Und es gibt auch bei Verhandlungen ganz viele verschiedene Konzepte. Aber das, was ich da zum Beispiel wieder gelernt habe, das ist, dass es auch hier nicht um rationale Entscheidungen geht und nicht um objektive Standpunkte, sondern dass es viel mehr auf den Fokus Mensch geht, dass es viel mehr um die Gefühlswelt geht, um die Empathie, um das Abholen des Menschen und nicht um die objektive fachliche Betrachtung oder ums Vertreten von irgendwelchen Standpunkten. Und ich glaube, wir sind nach wie vor sehr in diesem rationalen Weltbild drinnen, was für mich eben auch wieder eine total spannende Erkenntnis war. Nein, es geht nicht nur um die beste Vorbereitung von den Sachinhalten, sondern es geht wirklich oft um viel mehr irrationale Themen, die was viel mehr berücksichtigt werden und auch schon in der Wahrnehmung oder da im Einbringen dann der eigenen Argumente. Ja.
Gibt es etwas Konkretes, das du jetzt versuchst, auf die Unica anzuwenden? Weil du hast ja vorhin schon angesprochen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ihr seid ein Dienstleistungsunternehmen, ein serviceorientiertes, kundinnenorientiertes Unternehmen. Da stehen die Menschen natürlich im Mittelpunkt, weil die sind ja der Differenzierungsfaktor, der Unterschiedsfaktor sozusagen. Gibt es etwas Spezielles, was du im Buch gelernt hast, das du jetzt versuchst zu übertragen an deine Führungskräfte oder an die MitarbeiterInnen, KollegInnen
in der Unica? Also ich bin momentan, wie es erwähnt haben, sehr intensiv damit beschäftigt, das Thema Positive Leadership zu verankern über alle Bereiche, weil ich momentan der Meinung bin, dass das der schnellste und beste Weg ist, Mitarbeitende ans Unternehmen zu binden, den Führungsstil, den was ich mir vorstellen kann, der was auch für die nächsten Generationen der attraktivste ist, als wenn man selber gestalten kann, wenn man eigenverantwortlich arbeiten kann, wenn man Sinn in der Sache erkennt und wenn man den Fokus auf die Stärken setzt. Und dazu haben wir schon sehr viel gemacht. Ich muss auch sagen, auch das Unternehmen unterstützt jetzt unabhängig von meiner Person auch hier mit extrem vielen Weiterbildungsangeboten und Möglichkeiten, hier auch entsprechend sich persönlich weiterzuentwickeln. Und es ist eben nicht mit einer Aktion oder mit einem Impuls gesetzt. Es ist eine wirklich wiederholende Thematik, weil, wie wir alle wissen, wir haben nur einen bestimmten Anteil an Aktivierungsenergie. Und ich bin gerade jetzt dabei, eigentlich zu schauen, wie schafft man es wirklich, das auch noch mehr in Prozesse und in Gewohnheiten zu gießen, dass man entsprechende Veränderungen auch noch tiefer umsetzen kann.
Bevor wir zu den letzten drei Fragen kommen, noch eine Frage vorab. Was würdest du jüngeren Menschen mitgeben? Du bist ja selbst noch sehr jung, das will ich an dieser Stelle erwähnen. Wir sind ja fast im gleichen Alter. Ich bin 28. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 39.
Aber sehr jung, also auch als Landesdirektor, glaube ich, bist du wahrscheinlich mit unter einer der Jüngsten, oder?
Bei Unica bin ich der jüngste Landesdirektor, aber ich muss gestehen, Ich war immer sehr, schon immer um einige Jahre früher in bestimmten Funktionen wie andere Kolleginnen und Kollegen. Das hat mir eigentlich mein Leben schon begleitet im Positiven. Und ich habe, muss ich sagen, dadurch auch immer viel mitnehmen können, weil ich natürlich immer von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen da natürlich auch mitlernen habe können. Ja.
Welchen Ratschlag würdest du jüngeren Menschen mitgeben?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das, was zu machen, an dem man Spaß hat. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und alle anderen Themen kann man nachher relativ gut, ich sage jetzt mal, relativ gut mit umsetzen. Ich denke gerade ans Lernen wieder. Was lerne ich leicht? Das, was mir Spaß macht. Das andere ist schwierig. Und diese offene, neugierige Haltung.
Sehr schön. Und vor allem auch, was du angesprochen hast, ich sage immer, die wichtigste Frage ist, wie sieht die Aufgabe aus, wenn sie Spaß macht? Und das liegt ja auch wieder in der Eigenverantwortung, sich die Arbeit so zu gestalten, dass sie Spaß macht, weil einen gewissen Einfluss hat man ja. Die Gedanken hat man unter Kontrolle, die Handlungen, die Wörter, die man wählt, das Verhalten hat man unter Kontrolle, die Gewohnheiten hat man zu einem gewissen Teil unter Kontrolle. Also auch da einfach die Frage zu stellen, ja, wie sieht die Arbeit aus, wenn sie Spaß macht? Ich glaube, du hast den heiligen Gral schon gefunden für dich, wie die Arbeit aussieht, wenn sie Spaß macht, würde ich sagen, oder?
Es gibt ein tolles Zitat, das würde das für mich unterstreichen, was du jetzt gesagt hast von Willy Brandt. Der hat gesagt, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, mitzugestalten, dann macht es Spaß. Dann kann man die Kompetenzen, die was man hat, die Fähigkeiten mit einbringen. Und ich habe für mich eine Funktion gefunden, wo ich mit meinem Führungsteam, mit den Kolleginnen und Kollegen gestalten darf. Und für mich das ganz wichtig auch mit einem sehr breiten Sinn. Weil die Risikogemeinschaft tragt Risiken, was der Einzelne nicht tragen kann. Und was gibt's mehr, wie wenn man wirklich Einzelschicksale mildern kann, unterstützen kann? Und von dem her sehe ich uns einen Beitrag in die Gesellschaft zu bringen und auch durch unsere persönliche Beratung, die was wir in ganz Tirol versuchen natürlich auch anzubieten, einfach um Risiken aufzuzeichnen und abzudecken.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und die erste ist vielleicht demaskierend. Als ich hierher spaziert bin in die Landesdirektion, kam mir so der Impuls, ich könnte den Michael was ganz Besonderes fragen. Du musst die Frage aber nicht beantworten. Wenn du bis an dein Lebensende nur mehr 5 Versicherungen haben könntest, welche wären das?
5 Versicherungen?
Ja.
Es gibt einen spannenden Ansatz dazu. Ich habe das gerade selber gelesen. Das Spannende ist, dass es immer sehr stark abhängig ist, in welcher Lebenssituation bin ich gerade. Und ich habe da gerade einen Artikel gelesen, wo drinnen steht, umso älter man natürlich wird, umso mehr versichert man sozusagen natürlich das Thema Gesundheit und Besitz und diese Dinge. Und ganz junger, wenn man die fragt, was ist da wichtig, dann redet man oft natürlich von Vorsorgethemen, aber natürlich auch von Unfallversicherung mit Freizeitverhalten und so weiter, weil der Besitz noch gar nicht da ist. Das, was für mich eines der wichtigsten Themen ist, das ist das Thema Vorsorge, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich glaube, das ist für mich das oberste Thema, was wichtig ist. Ja.
Du liest ja gerne.
Ja.
Wenn du nur mehr 3 Bücher bis an dein Lebensende in deiner Bibliothek im Bücherregal stehen haben dürftest, welche 3 Bücher wären das?
Also ich bin einfach ein absoluter Fan vom Selbstentwickler Jens Kosen. Der macht das für mich auch so mit einem Augenzwinkerer. Da gibt es eben auch nicht die Verantwortung, die was irgendwer anderer hat, sondern da geht es immer darum, was ist mein Beitrag? Also der Selbstentwickler von Jens Grossen. Dann würde ich sagen, das Happiness-Prinzip. Da geht es genau auch um das Thema positive Psychologie, positiv Leadership. Absolut für mich auch unterstreichend den Fokus auf das Positive. Und als drittes würde ich sagen, ich bin auch ein Fan von der Brick and Bill, muss ich auch sagen. Also da gibt es ja auch verschiedene Themen dazu. Will ich mich gar nicht festlegen, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall von der Brick and Bill als drittes auch noch was mitnehmen. Ja.
Da geht es ja auch meiner Meinung nach viel um Glück. Was macht dich
Lernen, eigentlich? Lernen.
Ja.
Brick and Bill verbinde ich sehr viel mit Lernen. Ja.
Was macht dich glücklich?
Glücklich macht mich meine Familie, meine Kinder, meine Frau. So, und wenn ich wieder was weitergeben darf, oder wenn ich was, ich sehe das jetzt schon, obwohl ich eben, so wie du gesagt hast, auch noch sehr, sehr jung bin. Aber ich muss sagen, natürlich, wenn man auch Kinder hat und Familie hat, dann dreht sich natürlich sehr viel um das und dann geht's gar nicht immer um die eigenen Bedürfnisse oder was man sich leisten kann oder will, sondern da geht's natürlich immer sehr stark dann auch darum, was kann ich vielleicht dann schon weitergeben, was kann ich vermitteln. Und das macht mich glücklich, ja, anderen da auch Gutes zu tun und vor allem natürlich für die Familie, ja.
Sehr schön. Und die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, Michael. Was möchtest du noch sagen?
Danke für das Gespräch. Ich habe das für mich sehr interessant da empfunden und hat mir auch wieder Gelegenheit gegeben, sich mit mir selber auch zu beschäftigen. Und ich habe für mich auch wieder interessante Einsichten gewinnen dürfen.
Dankeschön, Michael. Auch ich habe Einsichten gewinnen dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auch im Vorfeld mit dir zu sprechen. Es war ja ein sehr genüsslicher Austausch. Ich habe es auch jetzt wieder sehr genossen. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt und in Verbindung. Ich wünsche dir und der Unica-Gruppe und natürlich auch beim Aus- und Umbau, würde ich jetzt sagen, viel Erfolg, viel Glück und vielen Dank nochmals.